begrüße ich euch zu einem Shiur zum Thema Yetziat Mitzrayim. Und der Teil, den ich jetzt besprechen möchte, ist die Frage, wie wird denn aus diesen befreiten Sklaven ein Volk? Also wir wissen alle, dass Yetziat Mitzrayim, der Auszug aus Ägypten, so der Wendepunkt ist, wo das, was vorher ein größerer Familienclan von Jakobs Familie war, nachher als Volk aus Mizraim auszieht. Und soweit so klar. Nur da stoßen wir auf einige Definitionsfragen. Was ist eigentlich ein Volk? Ja, wie definiere ich überhaupt, was ist eigentlich ein Volk? Das ist jetzt gar nicht so eine gemähte Wiese. Und dann ist auch die Frage, passiert das jetzt blups, auf einmal? Passiert das plötzlich? Gibt es da einen Prozess, eine Entwicklung? Und es wird natürlich nicht ganz überraschend sein, dass es da auch einen Entwicklungsprozess geben wird, der zwei Teile beinhaltet, meiner Interpretation nach. Und zwar sehen wir einerseits Dinge, die sind sozusagen normales, allgemeines State Building, würde man modern gesprochen sagen. Es ist so, dass nicht vom Himmel fällt, dass Menschen, die irgendwo viele Menschen zusammen in einem Land sind, automatisch zu einer Gemeinschaft sich organisieren, die man ein Volk nennen kann oder eine Nation. Wir werden auf diese Begriffe noch kommen. Sondern so etwas will auch wachsen und entwickelt werden. Man kennt das in der Politikwissenschaft sehr stark. Ich bin ja auch Politikwissenschaftlerin und man kennt das in der Politikwissenschaft sehr stark, dass man in den letzten Jahrzehnten die Erkenntnis gewonnen hat, dass State Building nicht so auf Knopfdruck funktioniert. Also die Vorstellung, die man vielleicht vor 100 Jahren in der Welt noch stärker gehabt hätte, wenn jetzt irgendwo, sagen wir, eine Bevölkerung aus einer Diktatur befreit wird oder irgendwas erobert wird in der vermeintlichen Annahme, Menschen zu befreien. Und eine Macht beschließt jetzt, okay, da soll jetzt ein autonomer Staat entstehen. Wir kennen das übrigens sehr, sehr gut von British Palestine in der jüdischen Geschichte. Dann war man früher vielleicht naiver, als man heute ist. Zumindest in der Wissenschaft ist man heute nicht mehr so naiv. In der Praxis ist man vielleicht immer noch naiv. Man kann sich Beispiele aus den letzten Jahren anschauen, leider. War man früher mal naiver, dass das einfach so geht. Also zur Zeit der britischen Besetzung von Eretz Israel nach dem Zerfall des Osmanischen Reiches hatte man sehr motivierte und positive Vorstellungen. Da baut man jetzt eine Verwaltung auf und irgendwie funktioniert das von selbst. Und ganz so einfach ist das aber nicht. Ganz so einfach ist das aber nicht, sondern zu einem Entstehen, zu eines staatlichen Gefüges oder auch nur eines Volkes, das sich irgendwie als Volk entweder definiert oder von anderen so gesehen wird, gehört auch eine gewisse Identität, gehören irgendwelche Werte, gehören irgendwelche Ideale und gehört natürlich auch eine Struktur, wie das ganze Werk funktioniert. Da gehört auch eine Verwaltung und so dazu, aber eben nicht nur das. Und das ist einmal ein Prozess, den muss Am Israel beim Auszug aus Ägypten genauso gehabt haben wie alle anderen Menschen auch. Das ist Volksbildung oder State Building. Während dann gibt es natürlich die Perspektive, dass wir nicht irgendein Volk geworden sind, das jüdisches Volk, sondern dass wir einen besonderen Job haben, indem wir die Tora bekommen haben und ein besonderes Verhältnis zu Gott haben. Und das muss ja auch irgendwo eingeführt worden sein. Also das sind so die Koordinaten, mit denen wir uns auseinandersetzen können. Jetzt gibt es im Tanach zwei Begriffe, die, wenn man sie übersetzt, so etwas wie Volk bedeuten können. Das ist das hebräische Wort Am, Ayin Mem, Am, das kennen wir von Am Israel. Und das ist das ebenso hebräische, bibelhebräische Wort Goy. Zur Beachtung, Goy im Bibelhebräischen heißt Volk oder Nation. Das Goy insbesondere die nichtjüdischen Völker bezeichnet, ist eine Entwicklung, die kam erst später. Das fängt in rabbinischen Texten an und ist dann später sehr, sehr geläufig, dass die Goyim die Völker der Welt sind und das sind dann immer die anderen. Daher im deutschen Sprachgebrauch des 19. Jahrhunderts ein Goy für ein Nichtjude. Ich weiß nicht, ob manche von Ihnen kennen die Anekdote, die meine Hebräischlehrerin immer wieder erzählt hat, dass sie als kleines Kind, sie ist aufgewachsen in einer deutschsprachigen jiddischen Familie, aber in Israel, und irgendwann als Kind, aufgewachsen in einer deutschsprachigen Familie, aber in Israel in die Schule gehend, lernt sie im Ende Kindergarten, Anfang Volksschule, zur Parascha der Woche, Parashat Lech Lecha, dass Gott dem Abraham versprochen hat, er wird ihn machen zu einem Goy Gadol. zu einem großen Volk. Und dieses Kind aus einer deutschsprachigen Familie ist damit aufgewachsen, dass Gott ist ein Nichtjude. Und er hat nicht verstanden, was soll der Blödsinn? Was soll das heißen, dass Gott dem Abraham verspricht, ihn zu einem großen Gott zu machen? Also das ist der Bedeutungswandel dieses Wortes. Aber wir müssen beachten, die biblischen Ivrit sind Goyim bei weitem nicht die Völker der Welt, im Sinne der anderen Völker. Das können sie schon sein. Aber im biblischen Ivrit heißt Goy so etwas wie Volk oder Nation, bezogen auf das jüdische Volk sehr, sehr oft. Und da stellt sich jetzt ein bisschen die Frage, okay, jetzt sind das aber zwei verschiedene Begriffe. Es gibt Am und es gibt Goy. Und was heißt das? Wenn wir mal bei der Sprache des Tanach bleiben, vergessen wir spätere Entwicklungen des Sprachgebrauchs. Was heißt das? Und es gibt, wie immer im Judentum, sonst wären wir nicht jüdisch, auch verschiedene Ansichten. Und es ist übrigens interessant, dass relativ lange in der Geschichte von Bibelkommentaren die Frage auch gar keine Frage war, weil man solche politischen Fragen auch nicht so hatte. Also solange das jüdische Volk in Europa ohnehin unter irgendwelchen fremden Herrschaften gelebt hat, nicht nur in Europa, in orientalischen Ländern auch, hatte man ohnehin nicht so viel Spielraum, sich zu überlegen, wer sind wir eigentlich, weil es war da, was da war. Und jüdische Gemeinden hatten ihre Autonomie politischerweise oft, aber es gab nicht so viel Ansporn für irgendwelche theoretischen politischen Gedanken. Es sind dann typischerweise die Kommentare, die sonst auch die sind, die sich eher Gedanken über politische Gefüge machen, die man da heranziehen kann. Aber so richtigen Kommentaren erscheint das erst so Ende 18. Jahrhundert, nicht zufällig beim Gaon von Vilna, nicht zufällig dort, dass man sich überhaupt Gedanken macht. Das andere, wo man es auch sieht, was Leute unter diesen Begriffen verstanden haben im Laufe der Jahrhunderte, auch wenn es nicht in Kommentaren erklärt war, war, dass man in Übersetzungen schauen kann. Also was haben Übersetzungen gemacht, wenn Sprachen beide Begriffe zur Verfügung hatten? Die deutsche Sprache hatte das lange nicht. Auf Deutsch ist es so, dass erst im 18. Jahrhundert das Wort Nation als Fremdwort in die deutsche Sprache hineinkommt. Also man kann keine Unterscheidung treffen zwischen Volk und Nation in einem älteren deutschen Text, vielleicht aus dem 16., 17. Jahrhundert oder aus dem Mittelalter, weil das deutsche Vokabular nicht so war, dass es das ausdifferenziert hätte. Aber in anderen Sprachen geht das vielleicht schon in alten Zeiten besser. Und da sieht man dann in Übersetzungen gewisse Einstellungen. Wie wurden diese Wörter übersetzt? Und wie gesagt, also wir wären nicht jüdisch, wenn es nicht verschiedene Interpretationen gäbe. Aber die Interpretation, die ich für die wesentlich schlüssigere halte, da habe ich übrigens jetzt nicht den Malbim auf meiner Seite, der würde mir widersprechen, aber viele andere habe ich schon auf meiner Seite, wie zum Beispiel immerhin den Gaon von Vilna und den Chaim von Waloschin oder den Netziv, den wir heute noch sehen werden, geht davon aus, dass Am, Ayin Mem, Am, wie Am Israel.
Na, du hast gesagt, die ist gescheit.
Bezeichnet einen Begriff, der so eine Gruppe von Menschen bezeichnet, die sich irgendwie durch Sprache, gewisse kulturelle Gepflogenheiten, eigene Normen, Bräuche von anderen unterscheidet, aber nicht unbedingt so etwas wie ein politisches Staatsgefüge hat. Also was wir modern betrachtet vielleicht eine Ethnie nennen würden. Während der Begriff Goy bedeutet etwas weiterentwickelt, dass da auch eine politische Führung da ist. Das ist eine Definition, die ich für sehr, sehr plausibel halte, weil wenn wir uns viele Textstellen anschauen, werden wir finden, dass das passt. Ja? Davon gehen wir jetzt aus. Ich habe übrigens mal ein Kapitelchen in meiner Dissertation darüber geschrieben, falls das jemand genauer nachschauen will. Aber von dieser Begrifflichkeit gehen wir jetzt einmal aus. Und jetzt schauen wir uns ein bisschen an, wo kommt in Buch Schmott, wenn es um den Auszug aus Ägypten geht, wo kommen da erstmal solche Begriffe vor? Jetzt werden wir Folgendes sehen, dass im Buch Schmott es losgeht damit, dass Am Israel eben Am Israel wird, ein Volk wird, was vorher in Chumash Bereshit nicht so der Fall war. Ist verständlich. In Chumash Bereshit reden wir von Jakob und seinen Söhnen. Und es gibt selbstverständlich immer die ganze Tora hindurch den Begriff Bnei Israel, dann für die Kinder Israels. Sehr, sehr oft haben wir, Moschee soll dem Bnei Israel etwas sagen. Das zieht sich durch die ganze Tora durch. Aber der Begriff Am als Volk kommt jetzt entsprechend oft, weil jetzt ist es soweit. Und interessant ist, die erste Stelle, und das habe ich euch jetzt hier auf dem Handout gebracht, die erste Stelle, wo es auftritt, ist, dass es jemand von außen bemerkt. Ich finde das recht spannend, weil möglicherweise, es geht hier sehr stark auch darum, dass es eine gewisse Abgrenzung von außen gibt. Also wir sind irgendwie anders als die anderen, sonst kann man sich nicht als Volk definieren, wenn man nicht irgendetwas hat, wo man anders ist als die anderen, wenigstens eine andere Sprache oder irgendetwas. Ja? Und der erste, der das anspricht, ist niemand anderer als Pharao. Noch bevor es uns selbst aufgefallen ist, sozusagen, fällt das dem Pharao auf. Das ist die berühmte Stelle am Anfang des Buches Schmott, Kapitel 1, Vers 8 bis 10. Vayakam Melech Hadash, es kam ein neuer König, Al-Mizraim, über Ägypten, Ashailo Yada et Yosef, der den Josef nicht kannte, darüber haben wir schon öfter gesprochen. Vayomer El Amo, und er sagt zu seinem Volk, Vayomer El Amo, das ist interessant, er sagt zu seinem Volk, Hine Am Bnei Israel, Rafe Atzumimenu, dieses Volk der Bnei Israel, das ist größer und stärker als wir. Wir wissen, der Pharao kommt dann mit Argumenten, die sehr an den Haaren herbeigezogen sind. Es gibt Leute, die halten das so für den ersten Fall von einer antisemitischen Propaganda in der Geschichte der Welt, dass Pharao da mit Dingen daherkommt, die nicht schlüssig sind. Was unterstellen wir denen? Wieso sind die so gefährlich? Aber Pharao hat hier sein Volk, El Amor. Und wir wissen ja auch aus der ägyptischen Geschichte, dass die ägyptische Bevölkerung ethnisch durchaus nicht so einheitlich war. Also dem Pharao geht es vielleicht auch darum, dass hier seine Volksgruppe die Herrschaft behalten soll und nicht irgendwelche anderen. Und da gibt es plötzlich am Bnei Israel, das Volk der Bnei Israel. Der erste, der bemerkt, dass da etwas entstanden ist, das er Am nennt, ist einer von außen, nämlich in dem Fall der Pharao. Wir kennen aus der Pesach-Haggadah diesen berühmten Midrasch, wodurch zeichnet sich ein Volk aus? Es zeichnet sich dadurch aus, dass es eine eigene Sprache, eigene Bräuche hat. Das ist das, was ein Volk ausmacht. Und dann schauen wir uns ein bisschen an, wie sich das jetzt weiterentwickelt. Es gibt dann natürlich im Zuge von Chumash Shmot sehr, sehr viele Textstellen, wo Am vorkommt. Das wird dann auch vielleicht interessant sein, wo sie nicht vorkommen. Und außerdem, abgesehen davon, dass wir nach diesen Begriffen suchen können, wir können es nach den Wörtern Am oder Goy suchen, können wir natürlich auch nach Textstellen suchen im Buch Schmott, die einfach irgendeine Geschichte beschreiben, irgendeine Entwicklung beschreiben, wo man sagt, aha, da hat sich was, da sehe ich was, da hat sich jetzt was ereignet, dass sich diese Gruppe von Menschen nicht dass das nicht einfach ein Haufen von Menschen ist, die zufällig herumstehen, sondern dass die irgendwie organisierter sind als eine Gemeinschaft. Und wir sehen das ein bisschen noch während das Volk in Ägypten ist, sehen wir, dass es hier irgendeine Art von Strukturen gibt, die nicht von Gott vorgeschrieben sind, die nicht irgendwie so genau so sein müssten, sondern die einfach da sind. Wenn wir schauen, Chumash Shmot selbstverständlich wieder, wir sind die ganze Zeit jetzt im Shmot, im vierten Kapitel, Ende viertes Kapitel 29, da ist es, wenn der Dornbusch schon vorbei ist. Und Mosche und Aharon jetzt zu den Bnei Israel gehen und ihnen zu sagen, Gott wird uns aus Ägypten herausführen. Ja? Da haben wir, Vayelech Moshe ve Aharon, Vayeesfu et kol zikne Bnei Israel. Mosche und Aharon gingen und sie versammelten et kol zikne Bnei Israel, all die Ältesten der Bnei Israel. Jetzt wissen wir, Skenim sind so etwas wie Älteste, auch im Sinn von Gelehrte. Es ist überhaupt nicht klar definiert im Tanach, obwohl sie immer wieder vorkommen, wer genau diese Skenim eigentlich sind, sondern die sind einfach da. Also das ist etwas, wo in der Gesellschaft etwas gewachsen ist, weil es sich so entwickelt hat, wenn diese Jakobsfamilie jetzt immer mehr und mehr wurde, weil sie sich vermehrt hatten, mehrere Generationen jetzt schon, bis zu der Zeit des Auszugs, ist ja schon eine gewisse Zeitspanne zurück und wir wissen, sie haben sich sehr stark vermehrt. Da muss sich ja diese Gruppe auch irgendwie organisieren. Und da entsteht einfach so etwas, dass es Skenim gibt. Es gibt irgendeine Art von Anführern. Wie die jetzt gewählt worden sind, auf welche Art, ob das immer der Älteste in der Familie ist, wer da genau wer ist, das ist überhaupt nicht beschrieben. Das ist etwas, das machen Menschen sich aus. Und wir finden das tatsächlich öfter, wenn wir versuchen, so etwas wie eine politische Theorie in der Tora zu erkennen, finden wir immer wieder, dass es nicht so intensiv um die Art der Strukturen geht. Also anders als zum Beispiel so ein griechisch-hellenistischer Autor wie Platon oder Aristoteles, die sagen, das ist die richtige Staatsform, so gehört ein Staat gebaut, schreibt die Tora das nicht vor, sondern Menschen organisieren sich so, wie sich Menschen organisieren. Die Frage, die die Tora dann immer bespricht, ist, wie sollen diese Menschen handeln, die in verantwortlichen Positionen sind? Aber hier sehen wir, da gibt es auf einmal Skinim. Und die sind da, weil sich Menschen so das ausgemacht haben und sich so organisiert haben, ohne dass die Tora gesagt hat, du sollst das jetzt so tun. Ja? Man könnte das übrigens sehr wohl auf die 7 noachidischen Gebote zurückführen, dass Menschen verpflichtet sind, ein Rechtssystem zu haben. Aber das ist sehr, 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 sehr breit. Irgendeine Art von Rechtssystem muss der Mensch haben. Ja? Und da sehen wir dann auch, Aharon und sagt all diese Worte, die Hashem gesprochen hat zu Moschee, und er hat gemacht diese Zeichen, wir kennen das mit der Schlange und so, war ja Amen Ha'am, und das Volk glaubte. Daher wieder den Begriff an das Volk. Also Aharon stellt sich vor eine Gemeinschaft, die sich als ein Volk definiert, die sich selbst als ein Volk sieht und sagt, die haben ihm, und wir sehen, in dem Fall haben sie ihm geglaubt. Wir wissen, das hat nicht immer so glatt funktioniert, aber in dem Fall hat es funktioniert, sie haben ihm geglaubt. Weil Yishmeu ki pakat Hashem mit Bnei Israel, und sie hörten, dass Hashem die Bnei Israel gedacht hat und dass er ihre Last und ihre Not gesehen hat, und sie haben sich dann verbeugt davor, dass sie diese Erscheinung hatten. Und nachher kamen Moshe und Aharon zu Pharao und haben zum Pharao gesagt, Ko amar Hashem Eloke Israel, so sagt Hashem, der Gott Israels, Schlach et ani, schicke mein Volk. Also in der ganzen Verhandlung von Pharao treten Moshe und Aharon jetzt als die Repräsentanten auf. Die sind übrigens nicht einfach so zustande gekommen, weil sie die Menschen das ausgemacht haben, sondern Moshe jedenfalls und eigentlich auch Aharon, wenn wir genau schauen, wurden von Gott ausgewählt. Ja? Gott hat die beiden geschickt, da die Führung in die Hand zu nehmen. Aber die treten jetzt auf als Repräsentanten, als eine Art politischer Führung gegenüber dem Pharao. Das ist übrigens eines der Dinge auch, die der Pharao nicht akzeptieren will. Das sind ein Haufen von Sklaven. Wieso definieren sich die da als eigenes Volk? Ja? Das ist gegenüber dem Pharao eine Provokation an sich. Aber hier haben wir natürlich den Begriff dann, diese berühmte Textstelle, Schlach et ami, let my people go, ist auch bekannt. Schlach et ami, schicke mein Volk, und weil sie sollen mir dann in der Wüste dienen. Die ganze Verhandlungen mit dem Pharao hindurch wird also dieser Begriff uns erhalten bleiben. Aber davon haben wir noch nicht unbedingt so klar, okay, die haben sich irgendwie strukturiert, das haben sie von selbst gemacht. Die Führung wurde allerdings in dem Fall von Gott organisiert, damit das auch funktionieren wird. Aber so haben sich irgendwie Strukturen von selbst herausgebildet, dass es da Führende gibt. Wir sehen auch in der Geschichte in Ägypten, dass es so etwas wie Aufseher gibt. Ja, also es gibt da eine gewisse Struktur, die aber noch sehr technisch ist. Was uns einstweilen noch fehlt, ist der Inhalt. Wofür ist dieses Volk eigentlich da? Wofür stehen wir ein? Was es gibt zu diesem Zeitpunkt, ist die Tradition. Ja, man kommt aus der Abrahamsfamilie, und wir wissen natürlich, Abraham, Jitzak und Jakob haben gewisse Werte gelebt, haben wohltätige Werke gemacht, haben an einen Gott geglaubt. Also dieses Erbe ist selbstverständlich da. Aber es ist auch noch nicht so klar ausformuliert. Das muss dann natürlich erst kommen, nämlich mit Natan Torah. Eine ganz berühmte Stelle ist natürlich dann in Schmott in Kapitel 6, am Anfang von Parashat Vaera, wenn Hashem dem Mosche sagt, ich werde euch hinausnehmen. Das sind die berühmten vier Gläser der Pesach Haggadah, nach gewissen Interpretationen auch. Belakachti etchem lile am, wo Gott ausdrücklich zu Mosche sagt, ich werde euch mir zum Volk nehmen. Und da kriegen wir dann schon ein bisschen hinein einen Job. Ich werde euch zu Gott sein. Da ist schon drinnen, dieses Volk hat auch irgendeine Verpflichtung dann, Gott anzuerkennen. Ich werde euch zum Gott sein, ich nehme euch zum Volk, ich werde euch zum Gott sein. Da kommt schon ein bisschen so eine Art von spiegelbildlicher Bedingung hinein. Ihr seid mein Volk, ich bin euer Gott. Jetzt, wenn wir weiterschauen, Dann haben wir die Stelle, und das ist eine Stelle, wo wir uns jetzt ein bisschen was genauer anschauen. Dann haben wir die Stelle, wo es konkret wird, dass das erste Gebot kommt. Die erste Mitzwa an Am Israel ist bekanntlich in Parashat Bo, Kapitel 12, der Neumond. Und unmittelbar danach, wenn wir uns das hier anschauen, sehen wir, das ist gleich der nächste Satz, ist die Aufforderung, dieses Lamm zur Seite zu tun, am 10. Nisan, dass dann am 14. Nisan das erste Korban Pesach wird. Da bekommt diese Gruppe von Menschen, die aus Ägypten befreit werden sollen, auch das erste Mal was zu tun. Wir sehen ja diese Textstelle immer wieder als eine, wo wir sagen können, dass irgendetwas mussten die Menschen ja doch auch selbst machen. Wir legen bekanntlich großen, großen Wert darauf, und man kann das nicht oft genug betonen, dass in der Pesach Haggadah wir sagen, wir haben uns überhaupt nicht aus Ägypten selbst befreit, sondern Gott hat uns befreit. Und das war nicht unsere Leistung, das war Gottes Leistung. Das ist genau das große Thema von Pesach. Das ist auch eine der Interpretationen, was eigentlich dieses Chametzverbot ist, dass wir anerkennen, es ist nicht unsere eigene Größe, sondern Gott hat das alles gemacht. Aber having said that, mit all dem bleibt selbstverständlich, dass, also man kann nicht einfach da sitzen und sagen, lieber Gott, tu für mich, wir machen jetzt gar nichts. Das kann es nicht sein, sondern ich bin zu arm und schwach, ich kann gar nichts tun, lieber Gott, hilf mir, das ist zu billig. Das, was man halt selber machen kann, sollte man doch selbst machen. Und daher ist hier die Aufforderung, diesen Korban Pesach zu machen. Und man kann hier kommt nicht großartig, hier ist nicht großartig von Volk die Rede, sondern das ist eine Textstelle, wo man kann aus dem Inhalt heraus, wenn man will, und einer der will ist Rav Samson Raphael Hirsch. Wenn man will, kann man hier durchaus schlüssig sehen, dass hier etwas entsteht. Hier entsteht etwas, dass das erste Mal eine Aufgabe gegeben wird. Das eigene Volk braucht irgendwelche eigenen Gesetze. Also wir warten die ganze Zeit auf Mitzvot, ja? Dass eine Aufgabe gegeben wird, nämlich den Neumond, den Kalender. Der Kalender ist natürlich zunächst einmal da, damit es dann die Feiertage geben kann. Also man kann die Kalender, das Gebot des Kalenders ganz am Anfang aller Gebote so verstehen, dass man sagt, ja, der Kalender ist ja ein notwendiges technisches Mittel, damit ich dann überhaupt weitermachen kann. Also der Kalender als Selbstzweck wäre es vielleicht gar nicht, sondern es ist der Kalender ein notwendiges Mittel, damit ich die Feiertage irgendwie bestimmen kann. Das stimmt schon. Aber der Kalender ist halt auch ein spezifisch jüdischer Kalender, weil es steht tatsächlich, Chachodesh Haseh Lachem Rosh Chodeshim. Es ist ja nicht so, dass es keine Kalender gegeben hätte. Die Ägypter hatten genug Kalender. Also Juden konnten Daten bestimmen nach antiken Berechnungsmethoden, die damals üblich waren. Das wird, wenn sie in Ägypten waren, wohl ein ägyptischer Kalender gewesen sein. In der Antike war es allgemein üblich, Jahreszahlen nach Regierungszeiten von Königen zu benennen, aber abgesehen davon gab es Kalender mit Monaten und Jahreszeiten, Jahreszyklen auch. Aber ihr macht euch jetzt einen eigenen Kalender. Jetzt, es braucht bei weitem nicht jedes Volk einen eigenen Kalender. Das sehen wir in der Welt, dass die meisten Menschen der Welt im gleichen Kalender rechnen, auch wenn sie sich als verschiedene Völker, als verschiedene Ethnien definieren. Aber es gibt tatsächlich einen eigenen jüdischen Kalender, der ja eben die Unterlage ist für die Feiertage und daher auch für das Verständnis, wie verstehen wir einen Jahreszyklus. Da würden ja jetzt irgendwelche heidnischen Dinge nicht reinpassen in unseren Kalender. Also haben wir da tatsächlich ein eigenes System. Was aber dann gleich anschließend ist, im nächsten Satz, ist eben die Sache mit dem Lamm am 10. Tag. Der Bruel Kol Adat Israel sagt zur gesamten Eda, zur gesamten Gemeinde Israels. Eda ist ein Wort, das heißt Gemeinschaft und wird typischerweise verstanden als eine Gemeinde, die auch irgendein gemeinsames Ziel, ein gemeinsames Programm hat, wo sie hinaus will. Also nicht einfach auch nur ein Haufen von Menschen. Aber hier geht es also bei Adat Israel darum, dass die auch irgendeine gemeinsame Wertvorstellung, ein gemeinsames Projekt, ein gemeinsames Ziel haben. Und sie sollen jetzt also dieses Lamm ergeben. Das klingt zunächst einmal einfach nach einer Mitzwa. Rav Samson Raphael Hirsch macht hier etwas, was vielleicht ein bisschen überraschend ist. Nämlich, wenn man den Kommentar von Hirsch etwas besser kennt, dann weiß man, dass Hirsch überhaupt kein Zionist war. Ganz und gar nicht. Zur Zeit von Hirsch ist Zionismus schon ein Thema. Nicht der Zionismus im Sinne eines Kongresses von Herzl, den gab es noch nicht, sondern jene zionistischen Bewegungen vor Herzl. Es gab diese Gruppen von Chovevei Zion, von Zionsliebenden in Osteuropa, die an allen möglichen Orten und Ecken und Enden der vor allem aber osteuropäischen und südosteuropäischen Welt, auch am Balkan, irgendwelche Zionsvereine gegründet haben und gesagt haben, es ist Zeit, ins Land Israel einzuwandern. Und Samson Raphael Hirsch als Rabbiner in Frankfurt, Rabbiner einer Gemeinde, die gerade damit beschäftigt ist, sich gut in die deutsche Gesellschaft zu integrieren und gute, gebildete deutsche Staatsbürger zu werden, ist also da gar nicht dabei. Und wir wissen aus anderen Stellen des Kommentars von Hirsch, dass Hirsch sehr deutlich dagegen war, ohne dass er das Wort Zionismus übrigens je verwendet hätte, aber man merkt, worauf er anspielt. Er war sehr deutlich dagegen, jetzt zu seinen Lebzeiten, zu der Zeit, wo er wirkte, in diesem Frankfurter bürgerlichen Milieu, einen jüdischen Staat anzustreben. Das war überhaupt nicht seins, weil er gefunden hat, die Zeit ist nicht reif. Das hindert ihn aber nicht, hier an dieser Textstelle davon zu sprechen, dass es sowas geben kann wie einen jüdischen Staat und auch irgendwann geben soll. Und Hirsch analysiert das jetzt hier als den Kern, wie man einen jüdischen Staat auf den Weg bringt. Er verwendet das Wort Staat, darum verwende ich das Wort jetzt auch. Ich würde hier nämlich vielleicht gar nicht so weit gehen, aber Hirsch tut das schon. Und sagt ausdrücklich, das ist jetzt Kapitel 12, nachdem er sehr ausführlich das mit dem Monat besprochen hat, sagt er dann zum Vers 12,4, sehen wir, wie einen Staat aufbaut. Wo sieht er das da? Was steht hier? Was steht hier? Es steht nichts von State Building. Ja? Er geht einmal davon aus, die Menschen, die hier befreit werden sollen, waren bisher Sklaven. Und als solche hatten sie also jetzt keine eigene Persönlichkeit. Also ein Sklave hatte keine Persönlichkeitsrechte, in seinem Namen etwas zu tun. Sklaven in der Antike konnten sehr wohl aktiv sein in Sachen, die auch sehr, sehr wichtig waren. Es konnte zum Beispiel sein, dass ein Gutsbesitzer, ein Landbesitzer Sklaven hatte, die da was verwaltet haben auf seinem Gut und als solcher auch zum Beispiel irgendwelche Geschäfte abgeschlossen haben, aber im Namen ihres Dienstherrn. Also ein Sklave in der Antike war jetzt nicht immer irgendein gequälter Arbeiter, sondern konnte auch auf auftreten als jemand, der wer war, aber nicht im eigenen Namen. Nicht im eigenen Namen. Im eigenen Namen war er gar niemand, sondern er war der Sklave von dem Herrn, für den er aufgetreten ist. Wenn er überhaupt in einer Position war, die so gut war, wie ich jetzt beschrieben habe, aber das gab es ja. Aber eine eigene Rechtspersönlichkeit hatten sie natürlich so nicht. Und sie hatten typischerweise kein Eigentum natürlich und sie hatten auch keine Familie in dem Sinn. Sklaven waren Teil der Familie des Hausherrn oder der Hausfrau. Es konnten auch Frauen Sklaven besitzen, das war nicht die Schwierigkeit. Aber Sklaven waren Teil des Haushalts, in dem sie erworben wurden und in dem sie tätig sein mussten und konnten sich das nicht aussuchen und hatten aber auch keine eigenen Familienbande. Also für den Sklaven war es völlig wurscht, wer die leiblichen Eltern dieses Sklaven waren. Das zählte nicht, also dem Sklaven selbst war es wahrscheinlich nicht wurscht, aber es zählte nicht, sondern es zählte, zu welchem Haus er dazugehört, wer die Besitzer waren. Also das ist das, worauf hier es anspielt, dass diese Dinge den Sklaven fehlen. Und jetzt müssen Sie das bekommen. Jetzt müssen Sie das bekommen. Und was passiert hier, wenn wir uns das hier anschauen? Erstens einmal werden Sie natürlich frei, etwas selbstständig zu tun, indem Sie sich da jetzt ein Lamm nehmen, wo das nicht das ist, was Pharao von Ihnen will, ganz im Gegenteil. Sie tun hier etwas sehr Revolutionäres, etwas, was die Regierung, der Sie unterstehen, gar nicht akzeptiert. Also Sie tun hier etwas sehr, sehr Selbstständiges. Ja? Das ist natürlich ein Schritt von einmal, ich mache das jetzt. Ja? Und es ist dann aber vor allem so, sie haben jetzt auf einmal ein Eigentum. Ne? Sie haben jetzt ein Eigentum, das sie als ihr eigenes Eigentum sehen. Es ist übrigens auch sonst in der Antike nicht so gewesen, dass Sklaven nicht irgendeine Art von Besitz haben konnten, aber dieser Besitz war immer das Eigentum des Dienstherrn. Ja? Und jetzt haben sie ihr eigenes Land, mit dem sie plötzlich machen, was sie wollen. Und da entsteht das. Da entsteht das, dass sie eine eigene Rechtspersönlichkeit werden, dass sie ein Eigentum bekommen. Und Hirsch beschreibt jetzt, dass in dieser Selbstständigkeit, er liest das aus Details, diese Sätze heraus, dass in dieser Selbstständigkeit, die hier entsteht, gibt es folgende Struktur. Es gibt ja hier etwas Wunderschönes. Es gibt ja einen Satz, den muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Wenn das Haus zu klein ist für ein Lamm, das ist eine super tolle Formulierung. Nicht, wenn du zu viel Fleisch hast und du weißt nicht, was du mit dem vielen Fleisch machen sollst, sondern wenn dein Haus zu klein ist für das Fleisch. Das ist dasselbe, wie wenn du zu viel hast, aber es ist andersrum formuliert. Ja? Wenn das Haus zu klein ist für das Lamm. Was macht er dann? Und er nimmt, weil er mehr zu essen hat, als er essen kann, nimmt er zu sich seine Nachbarn, die nahen Nachbarn, Schrenoha-Karof, einen nahen Nachbarn, zu seinem Haus und sie essen also das Lamm gemeinsam. Ja? Nachdem, wie viele Nefeshot, wie viele Seelen da halt jetzt zu ernähren sind, soll er von Schrenoha-Karof und dem ihm nahe stehenden Nachbarn nehmen. Ischlefi Ochlo, jeder so viel er halt will, wie er essen kann, wie er essen soll, jeder gemäß seines Essens, sollen also dann zu diesem Lamm hinzugezählt werden. Das ist erstens einmal ganz, ganz auffallende Formulierung und hier lässt sich das ja auf der Zunge zergehen. Es wird hier eingeführt, ein gewisser Zusammenhalt, eine gewisse Wohltätigkeit innerhalb der Gemeinschaft. Du hast mehr, als du brauchst, also du gibst denen, die weniger haben. Aber es ist umgekehrt ausgedrückt. Es ist umgekehrt ausgedrückt und das zeigt eine interessante Ideologie. Es steht nicht, wenn du mehr hast, als du benötigst, dann gibst du den anderen, sondern es steht, wenn dein Haus zu klein ist für das, was da ist. Also, es geht hier darum zu erkennen, ich bin gar nicht so viel. Ich brauche, wie es da jetzt an materiellem Gut gibt, das Lamm ist schön und groß und ich alleine esse nicht das ganze Lamm auf. Ich bin gar nicht so viel, dass ich das alles verwenden kann. Ich brauche den Nachbarn, um mit dem Nachbarn gemeinsam diese Mitzvah durchzuführen, weil man schließlich nichts überlassen soll. Ich brauche die Gemeinschaft des anderen, damit ich mit dem anderen teilen kann. Also es ist ein Unterschied, ob ich sage, ich habe da irgendwelche Reste, die ich großzügig an die verteile, die nicht haben. Das ist so ein Almosen geben. Oder ob ich sage, ich brauche den Nächsten, den Nachbarn, der mir da nahe steht, weil ich kann hier. Ich kann hier erst die Mitzwa erfüllen, wenn ich den anderen mit hineinnehme. Das ist ein anderer Zugang dazu, wie dieses Teilen, wie dieser soziale Zusammenhang in einer Gesellschaft funktionieren soll. Auch wenn das sehr, sehr ähnlich natürlich technisch ist. Du hast ein größeres Lamm, also teilst du. Aber die Frage ist, aus welcher Perspektive sieht man es? Das ist hier sehr, sehr spannend. Das greift Hirsch hier auf. Und Hirsch greift hier noch etwas auf, dass er sagt, zunächst einmal ist da ein Zusammenhang von Familie. Wir haben gesagt, Sklaven haben keine Familie. Sklaven waren Teil des Haushaltes, in dem sie gekauft worden sind. Und jetzt haben wir hier, sie soll nehmen, jeder für sich ein Lamm, Levet Avot nach dem Haus der Väter. Und dann steht Selabait. Und hier schließt diese Verdoppelung Levet Avot, das Haus der Väter, und dann Selabait, ein Lamm für das Haus. Eigentlich steht das jetzt zweimal da, ja. Also hier schließt das so, dass eine Familienstruktur sich einerseits definiert, es gibt irgendwelche Vorfahren, es gibt irgendwie das Haus der Väter, wo man herkommt. Das ist der eine Teil. Und der andere Teil, das eigene Haus, ist das eigene Haus idealerweise selbst noch Kinder hat. Und er meint, dass hier der Kern, das ist übrigens auch sehr bürgerliches 19. Jahrhundert, ja, er meint, dass hier der Kern dessen, wie die kleinste Einheit in diesem Volk entsteht, nämlich eine Familie, die geht auf zwei Schienen. Einerseits kommst du aus irgendeinem Elternhaus und hast eigene Kinder. Und das ist biologisches Verhältnis, das man sich nicht aussucht, das da ist. Und das andere ist aber, wenn du jetzt wen brauchst, weil du alleine ja nicht alleine alles machen kannst, dann suchst du dir Schrenu Hakarov, den nahestehenden Nachbarn. Und er sieht das hier als eine Freiwilligkeit. Das ist eine Interpretation, die vielleicht nicht hundertprozentig so sein muss, aber hier schließt er so mit dem nahen Nachbarn. Sein nahestehender Nachbar, den suche ich mir aus. Also es ist einerseits, gibt es gewisse Verwandtschaftsverhältnisse, die dazu führen, dass man eine Familie ist. Und andererseits gibt es sowas wie einen Freundeskreis, einen Zirkel von nahestehenden Nachbarn, den man hineinnimmt in das eigene Haus, damit man zusammen was machen kann. Und ich würde das, was Hirsch hier sehr ausführlich schreibt, auch so verstehen, dass es hier nicht nur um das Pesachlamm geht, sondern da geht es in einem allgemeineren Begriff darum, ich kann eine Mitzwa nicht unbedingt alleine machen. Es gibt viele Mitzvot, die machen wir alleine, aber niemand kann die ganze Tora alleine erfüllen. Es gibt viele Mitzvot, da braucht man Menschen, die irgendwie mitmachen. Es gibt, wenn ich möglichst viele Mitzvot machen will, komme ich an Punkte an, wo ich nicht alles alleine machen kann, sondern wo man die Dinge in einer Gemeinschaft macht. Und das wird hier aufgebaut. Es gibt einmal eine Familienstruktur, die ergibt sich sozusagen von selbst. Dann gibt es aber das Verhältnis zum Nachbarn. Und aus dem wird dann das größere Gefüge des Volkes, so die Analyse bei Hirsch. Es muss innerhalb des Staatsvolkes auch irgendwo den kleineren Bereich geben, wo die kleineren Einheiten sind. Und die sind einerseits so, dass es sich aus familiären Bindungen ergibt, aber auch so, dass es sich aus dem gibt, wer halt gerade der nahe Nachbar ist, wen man sich sozusagen aussucht im Freundeskreis. Das ist insofern eine interessante Stelle. Alles, wir hier auf den ersten Blick gar nicht sehen, dass von Volk oder so die Rede ist, aber man das so verstehen kann, wie Hirsch es bringt, dass man sagt, hier entstehen die Strukturen. Hier wird aufgebaut, dass die Menschen ihre Selbstständigkeit bekommen, dass die Menschen anfangen, Eigentum nicht nur irgendwie vielleicht illegal zu haben, sondern wirklich zu haben und dass die Menschen sich organisieren in einmal kleineren Verhältnissen. Und auf Basis dessen kann dann ein Staatsgefüge aufgebaut werden. Und in dieser Lesart ist es jetzt so, dass eine ganz, ganz grundlegende Säule dieses Gefüges, dieser Gemeinschaft ist, dass es natürlich die gegenseitige Wohltätigkeit gibt. Du musst dein Lamm mit dem Nachbarn teilen, wenn dein Lamm für dich zu groß ist. Aber mit dieser Perspektive, die wir in dieser lustigen Formulierung haben, wenn das Haus zu klein ist, dass du verstehst, du brauchst den anderen auch. Nicht, du bist irgendwie so super und großzügig, dass du in der Lage bist zu geben, sondern du brauchst den anderen, oder damit du gemeinsam mit dem anderen was machen kannst. Ich sehe, dass ich meine Zeit ziemlich erschöpft habe. Es wäre natürlich jetzt wahnsinnig spannend, wenn wir weiterschauen würden und schauen würden, wie sich das weiterentwickelt bei Matan Torah mit der Zusicherung oder mit der Bedingung, die Gott bei Matan Torah gibt, im Kapitel 19, vor Matan Torah. Wenn Moschee mit Gott spricht darüber, wie machen wir das jetzt mit Matan Torah? Und Gott dann sagt, also Moschee soll sagen zum Volk Israel, Atem re'item, asher asitile Mitzrayim, ihr habt gesehen, was ich gemacht habe für Mitzrayim und wie ich euch getragen habe auf Adlerflügeln und so weiter. Bei Ata im Shamua tishmeu bekuli, wenn du hören wirst auf meine Stimme und ihr werdet hüten meinen Bund, dann werdet ihr, entweder ihr sollt sein oder dann werdet ihr sein, ein Schatz von allen Völkern, denn mir ist die ganze Erde und ihr werdet mir sein, ein Mamlechet Kohanim Begoi Kadosh. Hier haben wir das Wort Goi, das ich angekündigt habe. Hier steht nicht mehr Am, hier steht Goi. Allerdings steht es typischerweise auch noch in der Zukunft. Wir sind im ganzen Humashmot, auch beim Bau des Mishkan, in einem Prozess, wo es darum geht, dieses Volk einmal aufzubauen, zu entwickeln, wie diese Gemeinschaft funktioniert. Häufig genannter Punkt ist ja, dass bei der Errichtung des Mishkanes ganz, ganz wichtig ist, dass es ein Projekt ist, das alle gemeinsam machen. Alles so, da kommt dann auch hinein, wir tun etwas gemeinsam, wir machen etwas. Nicht nur, wir sagen, ja, lieber Gott, wir halten die Gebote und wir lassen uns irgendwie von Gott in der Wüste ernähren, sondern wir tun dann auch etwas selbst. Also da entstehen noch sehr, sehr wichtige Schritte, die aber das ganze Humashmot hindurch Schritte sind. Und wirklich fertig ist das dann logischerweise am Ende von Bemidbar und nicht vorher. Aber das wäre jetzt sehr interessant, wenn wir das noch genauer anschauen würden, aber dafür habe ich die Zeit nicht mehr. Da habe ich jetzt etwas zu viel vorgenommen, als hineingegangen ist in unsere Dreiviertelstündchen. Aber das machen wir dann mal in einem anderen Schiur, wenn ihr wollt. Also worauf ich hinaus wollte, ist, dass wir, und ich habe das jetzt ein bisschen angerissen, dass wir an verschiedenen Stellen innerhalb von Homashmot nicht nur einfach haben, plötzlich ist Am Israel da, sondern dass wir verschiedene Schritte sehen, wie die Dinge entwickelt werden. Und diese Schritte geschehen nicht an einem Tag. Diese Schritte sind auch nicht nur einer, sondern sind mehrere Schritte, die dazu führen, dass es am Schluss dann so ein Gefüge gibt, das wir Am Israel nennen, das dann letztlich auch in der Lage sein wird, eine selbstständige politische Einheit zu gründen, wenn es dann einmal im Land sein wird. Und dass das ein Prozess ist, der sich durchaus recht eine Weile hinzieht, durch mehrere Schritte beim Auszug. Und wir haben aber auch gesehen, es hat angefangen. Es hat angefangen schon in Ägypten. Und es zieht sich dann durch, so bis zum Ende vom Buch bei Mitbach natürlich.